ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Die Leute aufregen, das ist Eminems Jobbeschreibung.
Dann ist das, was da passiert ist, ja eigentlich nur die Bestätigung dafür, dass du alles richtig gemacht hast, ja, als Eminem.
Wo ist denn eine Wahrheit? Oder ist das alles nur Fiktion? Ist das alles nur Provokation?
Abgefuckten... Sorry, das ist der Hip-Hop aus mir, der jetzt spricht. Oder ist in uns allen ein kleiner Slim Shady drin?
Das irgendwie? Ist auf jeden Fall ein Teil der Botschaft, würde ich sagen. Ich bin Frank König, hallo. Selten hat ein Album derart polarisiert wie Eminems The Marshall Mathers LP. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist es 25 Jahre her, dass das legendäre Hip-Hop-Album in die Plattenläden gekommen ist. In den USA war das am 23. Mai 2000. Ein Werk, welches, da kommen wir später noch zu, sogar die englische Sprache nachhaltig geprägt hat. Von der Kritik fast durchgängig gelobt. Von den Fans weltweit über 25 Millionen Mal gekauft, mit Preisen überhäuft, von der Politikzensur und Aktivistinnen aufgrund seiner zur Schau gestellten Frauenfeindlichkeit und Homophobie zensiert und bekämpft. An dieser Stelle eine Triggerwarnung an alle, die sich mit diesen Gewaltfantasien und der rohen Sprache lieber nicht beschäftigen wollen. Es geht unter anderem um die Vergewaltigungs- und Mordfantasien, die eigene Mutter betreffend. In diesem Song hier, Kill You. Tja, im Song The Real Slim Shady wird auch der Produzent Dr. Dre lyrisch getötet. Ihn hat das nicht gestört, in einem Interview hat er es auf den Punkt gebracht. Meiner Meinung nach ist es umso besser, je verrückter es ist. Lass uns Spaß damit haben und die Leute aufregen. Tja, die Leute aufregen, das ist Eminems Jobbeschreibung. Der amerikanische Bürgerschreck, die Bigotterie, die Widersprüche in der US-amerikanischen Gesellschaft offenlegt, der den Finger in die Wunde steckt. Jede Generation braucht halt jemanden, der die Elterngeneration der Vorstadtkids das Gruseln lehrt. Ich habe meinem Sohn Tim, als er um die 7 Jahre alt war, mal zur Rede gestellt und gefragt, warum er so viele krasse Beleidigungen auf einmal ausstößt. Seine Antwort: Papa, ich habe einfach versucht, alle schlimmen Worte, die ich kenne, aneinander zu reihen, um so richtig böse zu sein, weil ich so wütend bin. Ich nenne das Eminem-Prinzip. Die Sängerin Dido, die für das Album eine große Rolle spielt, sieht das ein bisschen anders. Die Leute verwechseln ihn mit den Figuren seiner Songs, sagt sie. Er ist wie Stephen King. Er macht gruselige Sachen und die sind unglaublich verdreht. Aber es ist nicht real. Ich bin Eminem nah genug gekommen, um zu wissen, dass er weder frauenfeindlich noch homophob ist. Tja, warum also gibt es bei einem Musiker, der gruseln will, einen solchen Aufschrei, nicht aber bei Schriftstellern, Filmemachern und Schauspielern? Vielleicht, weil man bei Eminem nie so richtig weiß, wer die Kunstfigur ist und wann er von sich selbst rappt. Auch der Frage gehen wir natürlich nach, aber im Mittelpunkt steht natürlich dieser Meilenstein des Hip-Hop. Mit dabei sind heute Stefan Farch und Patrick Schütz aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo ihr zwei.
Ich bin froh, sitze am Tisch, dieser Talk wird so roh, der wird so frisch.
Arbeite mal an deinem Flow.
Yo, war kein schlechter Flow.
Gut, man. Schauen wir aufs Erscheinungsjahr von The Marshall Mathers LP. Die Welt ist nicht untergegangen am 1. Januar im Jahr 2000. Allen düsteren Szenarien zum Trotz. Auch die PCs, Server und Großrechner haben den sogenannten Millennium Bug einigermaßen unbeschadet überstanden. Die Älteren erinnern sich, viele Rechner konnten damals das Jahr 2000 nicht darstellen und man befürchtete richtig Schlimmes. Dank guter Vorbereitung wird der Datengau aber verhindert. In den USA zeichnet sich schon die Spaltung der Gesellschaft ab, wie wir sie heute kennen. Bei der Präsidentenwahl muss letztinstanzlich das oberste Gericht entscheiden, wer gewonnen hat. Der Republikaner George W. Bush siegt hauchdünn vor dem demokratischen Herausforderer Al Gore. Auch Russland bekommt einen neuen Präsidenten, Wladimir Putin. Bimbis, das pfälzische Wort für eingedickten Birnensaft, Hintern oder Bargeld, wird zum geflügelten Wort. Die Parteispendenaffäre der CDU für Altkanzler Kohl nur Bimbis. Er verliert den Ehrenvorsitz auf Wolfgang Schäuble, folgt Angela Merkel als CDU-Vorsitzende. Ein Blick in die Kinocharts 2000 in Deutschland. Ganz interessant, da stehen auf Platz 1 und Platz 3 zwei Filme, die die amerikanische Gesellschaft beschreiben, in der The Marshall Mathers LP entstanden ist. Platz 1 ist die Teenie-Schmonzette American Pie und auf dem dritten Platz American Beauty, die Tragikomödie, die das US-amerikanische Spießerleben in der Kleinstadt aufs Korn nimmt. Den Anton aus Tirol auf Platz 1 der deutschen Jahres-Single-Charts, den hatten wir euch schon bei der Folge zu Oops, I Did It Again wieder vorgestellt. In den USA-Jahrescharts ist I'm Yours von Jason Mraz ganz oben in den Charts. So
ist das auch schon 25 Jahre her?
Ja. Unfassbar. den nächsten 2000er Meilenstein. Wir besprechen wir am 30. Juni 2025 natürlich Parachutes von Coldplay. Und jetzt zurück zu Eminem und The Marshall Mathers LP. Vorgeschlagen haben das Album unter anderem Christoph Habig und Magdalena Eckstein. Und wenn ihr auch Albumvorschläge, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns an meilensteine@swr.de oder hinterlasst uns einen Kommentar unter diesem Podcast. Pat, erzähl uns die Vorgeschichte zu The Marshall Mathers LP.
Nicht nur die, ich hole noch ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, um die Platte und Eminem zu verstehen, muss man wirklich ganz am Anfang loslegen von ihm. Aber ich beeile mich, versprochen, okay. Also ich will hier kein Referat vortragen. Also kurz nach der Geburt von Eminem 72, beziehungsweise Marshall Bruce Mathers der Dritte, wie er sein bürgerlicher Name ist. Naja, kurz nach der Geburt verlässt sein Vater die Familie mit seiner Mutter Deborah, muss er mehrfach umziehen, bis er dann im Schulalter in einem Wohnwagenpark, also in einem Trailerpark in Warren landet, so einem kleinen Vorort von Detroit. Mit hoher Kriminalitätsrate auch. Seine Mutter war stark tablettenabhängig und auch gewalttätig ihm gegenüber, wie er selber sagt. In der Schule wird Marshall Bruce Mathers gemobbt, verprügelt, einmal sogar so schlimm, dass er 5 Tage lang im Koma lag und eine Zeit lang sogar also sein Augenlicht und seinen Gehörsinn verloren hat. Schule war also auch darum nicht unbedingt so sein Ding, könnte man jetzt mal ganz sarkastisch sagen. Also er ist deshalb auch einfach, weil die Situation dort für ihn so schlimm war, oft nicht hingegangen. Logische Schlussfolgerung, nach dem 3. Mal in der 9. Klasse hat er die Schule dann abgebrochen und sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Oft war das so Fastfood, Restaurants und sowas. Ja, und in der Schulzeit ist er aber auch zum Hip-Hop gekommen, durch seinen Onkel Ronnie, der nur ein paar Jahre älter war als er. Also Ronnie war auch dann, weil der Vater von Eminem ja weg war, so eine Art Vaterfigur, sein Onkel und eben auch sein bester Freund. Und er hat auch an der Schule angefangen schon zu rappen, hat sich bei Battle Raps mit anderen gemessen, also quasi wo man gegeneinander sich gegenübersteht und versucht die besseren Rhymes sozusagen zu machen, um den anderen zu übertrumpfen. Und im Normalfall ist es so, dass man versucht, den anderen einfach bestmöglich zu beleidigen. Warum Eminem aber bei diesen Battle Raps so gut war, darauf kommen wir später noch. 96 bringt Eminem dann sein erstes Album Infinite raus. Das juckt aber absolut niemanden. Es wurden nur 1000 Stück, wurden nur hergestellt und davon angeblich sogar nur insgesamt 70 verkauft. Also das ist, damit wirst du kein Rap-Superstar, das kann man sagen. 97 landet Eminem dann bei der Rap-Olympiade dann auf dem 2. Platz, aber da passiert noch was viel, viel Wichtigeres. Denn sein Demo-Tape, das landet über Interscope Records bei Dr. Dre auf dem Tisch. Den hat man vielleicht schon mal gehört. Ikone des Rap, der war damals schon sehr erfolgreicher Produzent gewesen und als Teil der Rap-Gruppe NWA sowieso schon quasi einer der Kings of Hip-Hop überhaupt. 99 haben sie dann zusammen das 2. Album von Slim Shady rausgebracht, The Slim Shady LP. Das machte Eminem dann sehr schnell bekannt und auch beliebt und das ging alles eben so schnell. Eminem war plötzlich berühmt und für ihn hat sich damit viel verändert.
Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Für alle, die es nicht wissen, Slim Shady ist eines seiner alter Egos.
Genau, Slim Shady ist so das bekannteste alter Ego von Eminem. Aber es ging für ihn halt alles so, so schnell, dass der Erfolg da war, dass er selber damit gar nicht so wirklich richtig gut klargekommen ist. Also wer ist jetzt Freund, wer ist Feind? Also wer will nur von mir mit ins Rampenlicht gezogen werden? Wer hängt nur mit mir rum, weil er halt Nutznießer sein möchte? Oder wer ist halt ein wirklicher Freund? Und mit all diesem ganzen Ruhm und dem Druck, der da entstanden ist, unter diesem Einfluss ist dann halt eben The Marshall Mathers LP entstanden.
Mhm. Stefan, warum ist The Marshall Mathers LP für dich ein Meilenstein?
Weil Eminem mit diesem Album gleich auf 3 Ebenen neue Türen geöffnet hat, um das mal so zu sagen. Also Eminem schafft es wie kaum ein anderer, seine Emotionen hier auf Platte zu bringen und all das, was die meisten anderen Menschen denken oder nicht mal zu denken wagen, auszusprechen. Und das macht ihn gleichzeitig ja zu so einer umstrittenen Figur. Sie provoziert stark, sie polarisiert stark. Und die Kunst, wie Eminem das schafft, also diese Emotionen auf Platte zu bringen, das liegt so ein bisschen dran, dass er seine Persönlichkeit, seine Person, wie soll ich sagen, in textliche Metaphern übersetzen kann und in Zusammenhängen Geschichten übersetzen kann und das dann in Texte gießt, die der Fan oder der Konsument, die Welt, möchte ich fast sagen, plötzlich versteht. Also er macht seine Persönlichkeit über seine Texte sehr stark zugänglich und dabei taucht er tief, das werden wir heute auch sehen, tief in die Psyche seiner Persönlichkeiten ein. Wir haben schon über diverse Alter-Egos gesprochen. Seine Texte, die gehen im Gegensatz zu dem bis dahin stattfindenden Rap über diese oberflächliche Bedeutung, über dieses sogenannte Pimp-Rappen raus, also dicke Autos, Goldketten, Frauen und so weiter. Da ist, liegt er weit drüber, er erzählt Geschichten, also fast wie im Country, möchte ich fast sagen. Er ist ein Geschichtenerzähler, aber in einem ganz anderen Musikgenre. Und mit diesen Geschichten schafft er was, eine Wirkung, die es in den anderen Rap-Songs nicht so gibt. Er erzeugt echte Bilder, also fast schon Filme im Kopf des Zuhörers und lotet dabei, auch das werden wir heute genau besprechen, natürlich seine Grenzen extrem aus, also was die Texte angeht.
Man nennt es ja auch Horror-Rap.
Hardcore-Rap, aber Horror-Rap, ja, wenn wir nachher einige Texte betrachten, ist das absolut angebracht. Er ist selbstgefällig, was aber ihm nicht schadet, sondern was ihm eine bestimmte Identifikation mit den Fans einbringt, denn kein Fan möchte eigentlich ein Loser sein. Und da ist diese selbstgefällige Art, kommt da sehr gut an. Er schafft es mit seinen Texten, ich möchte fast sagen, eine ganze Generation, also seine Generation, die Jugendgeneration zu seiner Zeit in Aufruhr zu versetzen. Kinder, du hast schon erwähnt, die können sich von ihren Eltern abgrenzen. Sie haben endlich wieder eine Figur, die dazu dient, sich abzugrenzen. Sie können revoltieren, sie finden ein Ausdrucksmittel für ihre Wut. Also all das, was du vorhin schon mal angetroffen hast, endlich wieder jemand, der es definiert für sie selber.
Ja.
Die Worte haben natürlich eine Wahnsinnsenergie, die er in seinen Raps hat, und seine Texte sind enorm kreativ, provokant zugleich, verwenden tiefgründige Reime, sind persönlicher als alles, was man zu dieser Zeit so im Rap gehört hatte. Das ist ein ganz großer Vorteil, er ist sehr persönlich. Sein Rap-Stil ist neu, er ist schnell, verwendet ganz neue Reimschemen, je nach Textinhalt verändert sich auch seine Attitude. Er wird wütend, dann laut, es wird anklagend. Also er hat eine Dynamik in seinem Stil, der auch bis dahin so nicht da war im Rap. Und schlussendlich muss man sagen, kein Weißer drang so tief in ein schwarzes Musikgenre, ureigenes schwarzes Musikgenre wie den Rap ein und öffnet es damit zugleich für eine völlig neue Zielgruppe, nämlich für weiße Jugendliche. Also es ist ein klassisches Crossover. Es transzendiert quasi in eine neue gesellschaftliche Gruppe.
Ich finde, es schließt da vielleicht so ein bisschen den Kreis sozusagen, dieses Thema, diese Rap-Thematik. Du sagst, es öffnet das für eine ganz neue Zielgruppe, die vorher vielleicht an Rap interessiert war, aber sich dort nicht identifiziert gefühlt hat. So meinst du das in der Art vielleicht, oder?
Ja. Den Meilensteine-Podcast, den gibt es in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Verstörend, wie große Teile des Textes des Albums, ist auch der Opener. Es ist eine als öffentliche Bekanntmachung gekennzeichnete Ansage.
This is another public service announcement brought to you in part by Slim Shady. Slim Shady does not give a fuck what you think. If you don't like it, you can suck his fucking cock. Little did you know, upon purchasing this album, you have just kissed his ass. Slim Shady is fed up with your shit, and he's going to kill you.
Yeah. Anything else?
Yeah. Sue me.
Public Service Announcements 2000. Voller vulgärer Publikumsbeschimpfungen anzunehmen, dass die Fans das cool fanden, ein Album so aufzumachen, Pat.
Ja, es ist ja auch, wenn man die Stimme allein schon, Jeff Bass heißt der Mann, der das spricht, er sagt, hörst du in dieser Stimme schon dieses Augenzwinkern. Also es macht direkt klar, bevor eine Note von irgendeinem Song gelaufen ist, worauf diese ganze Platte hinauslaufen will. Es ist überzogen, es ist übertrieben, es ist vulgär, es ist ironisch und es will einfach nur Ärger machen. Es ist ein kleiner Rowdy irgendwie, dieses Album. Ja. Also frei übersetzt heißt es ja, mir ist eure Meinung völlig egal, leckt mich am sowieso, heißt es einfach nur. Und wenn ihr diese Platte gekauft habt und Geld dafür ausgegeben habt, dann habt ihr nichts anderes gemacht, als mir den Hintern zu küssen. Naja, also da sehe ich doch schon wieder die hochroten Köpfe verzweifelter Eltern, die sich darüber aufregen, wie ihre Kinder sowas denn nur hören könnten. Naja, also dieses Album ist ja im Grunde genommen, wie gesagt, die Ankündigung. Es ist ja eigentlich nichts anderes als ein schelmisch grinsender Mittelfinger an alle, die sich gerne daran reiben, die sich gerne darüber aufregen möchten. Naja, und es endet halt eben noch mit den Worten, ja, dann verklag mich doch.
Es ist so eine höhere Gebrauchsanweisung für das Album. Und man muss ja sagen, auf dem Vorgängeralbum war ja auch schon das erste Public Service Announcement. Und was interessant ist, er legt hier nochmal eine Schippe zu. Wenn man das vom Vorgängeralbum mal hört, ist derselbe Stil auch. Aber da geht es nicht um, die Ausdrücke sind etwas moderater als hier. Der zeigt deutlich auch, Leute, hier kommt Marshall Mathers und dieses Album, da drehe ich nochmal richtig an der Schraube.
Ja.
Und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch.
an der Stelle merken wir ja auch quasi schon, dass Eminem mit dieser Platte noch mehr, er hatte einen hohen Erwartungsdruck, der musste noch eine Schippe drauflegen. Und das merken wir hier in den ersten 20 Sekunden oder wie lange das drauf. Hier wird noch mal einer draufgesetzt zur letzten Platte.
Habe ich das richtig gehört, dass im Hintergrund er dem Sprecher auch an- und einflüsse?
Ja, genau. deshalb fragt der Sprecher am Ende ja noch was. Habe ich noch was vergessen? Ja, verklag mich doch.
Musikalisch geht's mit der eben schon erwähnten Nummer los. Hier ist Kill You. When I was just a little baby boy, my mama used to tell me these crazy things. She used to tell me my daddy was an evil man. She used to tell me he hated me. But then I got a little bit older and I realized she was the crazy one. But there was nothing I could do or say to try to change it, cause that's just the way she was. They said I can't rap about being broke no more. They say I can't rap about coke no more. Slut, you think I won't choke no whore till the vocal cords don't work in the throat no more? These motherfuckers are thinking I'm playing, thinking I'm Kill You. Kann es sein, dass es so schwer fällt, Künstler und Werk zu trennen, weil er ja aus seinem tatsächlichen Leben singt? Er singt aber als Slim Shady, aber die zugrunde liegende Geschichte ist dann doch wieder identisch mit der eben des Marshall Bruce Mathers dem Dritten. Stefan,
wer ist der überhaupt?
Das ist also für den Hörer etwas schwer zu greifen. Also wir hatten ja eben schon mal die Alter Egos erwähnt. Es gibt einmal Eminem. Das war ja nichts anderes ist als die Aussprache seiner Namensinitialen M&M. Ja. Bisschen verschlurrt. Eminem. So, fertig. Ja. Und das ist so der Rapper vom Anfang, also den wir bei den Freestyle-Battles kennen, der, wenn es um politische Botschaften geht, dann ist das Eminem, so dieser der Kern-Rapper-Typ. Da hören wir nicht Marshall Mathers, sondern Eminem. Dann haben wir Slim Shady schon erwähnt, das ist so ein alter Ego, das er benutzt, um richtig böse einen raushauen zu können. Also ein Monster, so ein kleines Monster, das die ganz böse.
Das wäre dann so eine literarische Figur sozusagen.
Ja. Und das kleine Teufelchen auf der Schulter.
Er kann dann einfach als Marshall Mathers auch Texte rappen, die sich andere, wie gesagt, nicht wagen, allein auszusprechen. Ja, er benutzt das als
Du meinst aber jetzt Slim Shady?
Slim Shady, ja. Als bestimmte Rolle, in dieser Rolle rappt er halt von Mord, Vergewaltigung, alles was so böse ist, das die Promis reinweisen. Dann kommt sein wirklicher Name, Marshall Mathers. Das Album trägt ja auch den Namen. Was so ein bisschen vermuten lässt, es wird sehr persönlich und er erzählt viel über sein wahres Leben, aber es wechselt. Es ist auch schwer wahrzunehmen, welche Figur ist jetzt da, wenn er es nicht selber ansagt.
Aber deswegen ist das nicht so ganz astrein zu trennen, was Dido sagt, dass es eben Stephen King wäre, nur in Musik, sondern die Vorwürfe, die man ihm macht, die sind schon irgendwie berechtigt, weil man nie genau weiß,
in welcher Rolle er gerade ist.
Spielt er die Rolle eines Frauenfeindes, denn das Böse darf dargestellt werden, genau wie im Film oder in der Literatur. Oder ist er selbst?
Und das macht es so schwer. Er benutzt die Rollen, um entsprechend auch die Inhalte trennen zu können, aber es ist schwer. Ja. Wenn er nicht exklusiv sagt, hier, jetzt ist Slim Shady dran, und du hast den Albumtitel Marshall Mathers, also der steht unter seinem bürgerlichen Namen, kannst du durchaus dich der Kritik anschließen, dass es so textlich, inhaltlich vielleicht nicht geht. Und er hat noch eine vierte auf diesem Album, nämlich eine vierten Alter Ego, das ist Stan.
Ja.
Aus dem Song Stan, da übernimmt er die Rolle eines Stalker-Fans, der sich als seinen größten Fan bezeichnet und erzählt die Geschichte dieses Fans aus der Ich-Perspektive. Ja. Insofern ist er in dieser Rolle drin, nachher wechselt die Perspektive noch, als er diesem Fan antwortet, wird er wieder zu Marshall Mathers. Du hast vollkommen recht, er benutzt extra alter Egos, um seine Position inhaltlich klar zu machen, aber es ist nicht immer eindeutig zu trennen.
Normalerweise haben wir vielleicht eher so drei zentrale Rollen, also Slim Shady, Eminem und Marshall Mathers, und ich glaube, die sind auch so fluide untereinander. Also wenn Marshall Mathers rappt, kann immer noch so ein bisschen so ein Teil von Eminem mit dabei sein, weil die sind ja eine Person, die sind ja nicht ganz genau voneinander zu trennen, und in so einem Eminem, wenn er so ein bisschen übertreibt, kommt so ein kleiner Slim Shady vielleicht noch so ein bisschen raus. Also ich glaube, das ist so ein sehr, sehr vages Konstrukt und deshalb fällt es auch so schwer, die alle auseinanderzuhalten, und deshalb ist, glaube ich, diese Kritik auch viel häufiger da, als sie vielleicht gewollt ist.
Mhm. Ganz interessant ist, dass er ja sich selber auch immer wieder relativiert, so wie mit dem Verklag mich in dem Intro, macht er jetzt in dem Outro von Kill You auch nochmal klar, dass das ja eigentlich gar nicht alles so gemeint ist.
I'm just playing, ladies. You know I love you. Und diese Relativierung, die kommen ja öfter auf der Platte noch vor. Okay. Beim letzten Song, Criminal, sprechen wir jetzt nicht groß drüber, aber da geht es ja auch am Ende drum. Also, Leute, alles, was ich hier erzähle, das ist doch alles völlig übertrieben. Glaubt doch nicht den Scheiß, den ich euch sage. Denn ich bin ein Criminal, so geht's dann los. Aber ja, das ist dann die dramaturgische Klammer für mich so ein bisschen, wo er es dann, deshalb gibt er, glaube ich, auch so oft diese Hinweise, weil er, glaube ich, auch selber weiß, wie schwer das teilweise zu lesen ist.
Ja. Unter anderem dieser Song führt eben durch diese verschiedenen Rollen und Ebenen und Frauenfeindlichkeit zu dieser politischen Debatte in den USA, Pat.
Ja, in diesem Fall bei Kill You war es halt eben die Frauenfeindlichkeit, der er sozusagen angeklagt wurde und die ihm vorgeworfen wurde, öffentlich auch von Liz Cheney zum Beispiel. Ja,
Frau des Vizepräsidenten damals.
Genau,
ne?
Des ehemaligen Vizepräsidenten von Dick Cheney. Und Liz Cheney, die hat unter anderem Eminem bei einer Anhörung im US-Senat vorgeworfen, zur Gewaltkultur der USA beizutragen. Naja, weil sie der Meinung war, dass aggressive Musik auch zu so schrecklichen Taten wie eben dem Columbine-Massaker führen würden. Ja. Was wollte sie erreichen? Sie wollte eine Altersbeschränkung für bestimmte Musiken auf den CDs einführen. Also, dass du quasi wie Schnaps auch zum Beispiel Platten erst ab 21 kaufen darfst, bestimmte Platten. Naja, und da kam ihr halt so ein Eminem-Gewalt-Fantasie-Song halt irgendwie gerade recht. Es hat natürlich für ordentlich Medienrummel gesorgt. Also, ich glaube, Eminem, dem kam dieser ganze Rummel und diese ganze Kritik ja eigentlich nur zur rechten Zeit. Das war ja im Grunde genommen nichts anderes als Promotion für sein Album, denn er wollte ja aufregen. Das heißt, sie hat ihm eigentlich genau das gegeben, was er sozusagen haben wollte. Ihm hat es geholfen, denn die Jugendlichen, die ihre Eltern aufregen wollen, wenn da so ein kleiner Aufkleber drauf ist, den kennen wir, Parental Advisory, Explicit Content oder Language, das ist ja eigentlich mehr so ein Verkaufsanreger eigentlich ja, noch für junge Leute. Naja, und es ging sogar noch eine Stufe weiter. Es ging nicht nur bei, es ist nicht nur bei Liz Cheney geblieben, sondern passend zum Album war Eminem zusammen mit der Rockband Limp Bizkit auf Tour. Der passende Name dieser Tour war Anger Management, also Food Management. Und es gab auch ein Konzert in Toronto und eigentlich haben sie versucht, irgendwie die Einreise von Eminem zu diesem Konzert zu verhindern. Hat natürlich auch nur wieder für mehr Medienpräsenz, für mehr Rummel gesorgt. Der böse, böse Junge ist wieder in den Medien präsent, hat ihm natürlich geholfen und am Ende hat er das Konzert auch gespielt. Und ich meine, wenn Provokation wie bei Eminem halt Teil deiner Jobbeschreibung ist, dann ist das, was da passiert ist, ja eigentlich nur die Bestätigung dafür, dass du alles richtig gemacht hast, ja, als Eminem.
Und da müssen wir vielleicht dann später
den
auch nochmal
drüber. Den ersten Aufkleber übrigens von Frau Cheney hat wer bekommen?
Prince.
Wollte ich nur mal sagen.
Aber das, lass uns da nachher, kommen wir auch nochmal drauf zurück, auf diese Frage, die ist die Musik nicht nur ein Ausdruck dieser gewalttätigen Gesellschaft oder hat die Musik die gewalttätige Gesellschaft erst herbeigeführt? Ich glaube ehrlich, ersteres. Es ist ein künstlerischer Ausdruck eben genau dieser Situation, in der er aufgewachsen ist, zum Beispiel. Ist immer schön, wenn man die Augen dann vor den wahren Gründen verschließt und einen Künstler dafür verantwortlich macht. Über Geschmack kann man natürlich streiten und ob einem das gefällt, wenn jemand sowas rappt, ja, oder ob einem die Rolle gefällt. Aber wie gesagt, ich kann dich nur nochmal darauf hinweisen, dann kann man natürlich auch über Filme und über Literatur streiten. Das ist bei Musik nichts anderes.
Ja, aber es ist ja schon wieder einfach so unfassbar ironisch, dass angeprangert wird, dass er zur Gewalt aufruft, aber alle überall mit Knarren rumlaufen können. Ja. Also das ist ja, naja.
Genau. Kommen wir mal zum musikalischen Teil. Mir als nicht so Hip-Hop-affinen Menschen ist aufgefallen, wie trocken und klar die ganze Platte produziert ist. Elegante Pausen haben wir gehört jetzt gerade bei Kill You. Harter Rap, auch hier im ersten Song, wie schon öfter in der Popmusik, war ein Telefongespräch die Inspiration. Sag ich mal. Das hat man ja schon, glaube ich, das ein oder andere
Mal. Das haben wir immer mal gehabt. Also, aber Eminem kam, glaube ich, von seiner Europatour 99 zurück und war auf der Suche nach neuen Songs und hat telefoniert mit seinem Buddy
Dr. Dre
und hat ihn mal gefragt, so mal, ja, bin ich zurück, hast du irgendwie neue Songs? Der sagte, nee, habe ich eigentlich gar nicht. Ich versuche gerade ein paar zu machen. Und im Hintergrund lief wohl ein Track, ein Beat. Und den hat Eminem dann gehört und sagte, komm, Dre, schick mir das Ding zu. Ich mach da einen geilen Song draus. Ein Killer-Track wollte er draus machen.
Wow.
So, und dann hat er im Zuge der Aufnahmen zu Marshall Mathers an dem Song wieder gearbeitet. Und weil wir jetzt beim Punkt Provozieren waren, er sagt immer, es ging natürlich darum, diesen Song auch mal was gegen die Presse zu tun. Das war seine erste Inspiration. Denn die haben in seinen Augen immer zu der Zeit gesagt, worüber soll er denn jetzt noch rappen? Ist doch gar nicht mehr unglücklich. Er ist doch reich. Er ist doch gar nicht mehr arm. Er hat gar nichts mehr, über was er abhetzen kann. Ja, seine Reime, Schmerz, Elend kann er sich mal in die Tasche stecken, ja, er hat richtig Geld, da kommt nichts mehr. Und dann sagt er, pass auf, Leute, doch, es kommt was. Und er wollte sogar Kill You als Opener machen, um gerade so richtig frontal da zu provozieren, den Leuten zu sagen, hier, ich kann noch. Ja. Dann haben wir gesagt, am Ende hatte es war nur Spaß, Mädels, kam die Entscheidung, die Entschuldigung natürlich. Und er sagte selber, er war eigentlich froh, und das strahlt auch das ganze Album auf, dass er sagen konnte, was er wollte. Und er merkte auch, ja, ich kann sagen, was ich will. Die Kids mögen mich, ja. Solange ich am Ende sage, pass auf, war alles nur Spaß, dann habe ich ja alles relativiert und vorher haue ich alles raus, was ich will.
Das
und
macht heute ein amerikanischer Präsident auf die Tour.
Ich wollte diesen Vergleich jetzt nicht ziehen. Also, aber er ist...
Beim Rapper ist mir das
absolut
lieber.
Absolut, es gibt es. Ja, zumal ich glaube, da ein ernsthaftes Konzept dahinter steckt. Und die ganze Idee, so hat er immer erzählt, überhaupt des Songs, auch dann natürlich des Albums, war, krasse Dinge zu erzählen. Ich zitiere. Ja?
Ja.
Und das war ihm wichtig, weil er stand richtig unter Druck, um gleich den Leuten zu zeigen, hallo, ich bin zurück. Also ich gehe auch keine Kompromisse ein. Macht euch da keine Sorgen, obwohl ich ein bisschen in den Pop-Mainstream abgerutscht bin. Ja? Ich habe mich nicht verändert. Und wenn überhaupt, Leute, dann bin ich schlimmer geworden.
Ja. Trotzdem ist das Lied ja, wenn man es jetzt mal auf eine normale Ebene runterbricht, sozusagen die Auseinandersetzung mit seiner Mutter, die ihn vernachlässigt hat und die Kindheit, in der er aufgewachsen ist. Und wenn wir so nah an Eminems Familiengeschichte sind, können wir auch über das Cover sprechen. Da gibt es nämlich gleich zwei Versionen und beide geben ein bisschen Einblick in das Leben von Eminem.
Ja, wir sprechen mal als erstes über das, was das bekanntere Cover ist, also das, was es tatsächlich geworden ist. Darauf sehen wir nämlich Eminem auf der Veranda eines alten, ziemlich abgefuckten, sorry, das ist der Hip-Hop aus mir, der jetzt spricht. Aus dem abgefuckten, runtergekommenen Haus. Das ist ein kleiner Scherz. Das Bild hat so einen Schwarz-Weiß-Sepia-Look. Also es soll halt auch alt aussehen. Es soll nach Vergangenheit aussehen eben. Ne? Das merkt man schon. Also das Cover zeigt dieser Ort, also dass dieses Haus, das ist Geschichte. Das ist lange vorbei. Und zwar ist das die Geschichte von Marshall Mathers, die damit sozusagen vorbei ist. Denn genau dieses Haus und diese Veranda ist tatsächlich das Haus, in dem Eminem mit seiner Mutter Deborah in seiner schwierigen Teenie-Zeit halt irgendwie gelebt hat. Ja, und das will halt der Künstler ins damit eben sagen. Ne? Also für Eminem bedeutet dieses Bild, ja, ich kann jetzt zurückblicken, weil diese schlimme Zeit ist vorbei für mich, denn ich habe es rausgeschafft aus eben dieser persönlichen Hölle. Und er hat auch erzählt, dass er damit so ein bisschen gestruggelt hat, ob er das tatsächlich machen soll, ob er wieder zurück möchte an diesen Ort, an dem halt so viele schlimme Sachen für ihn passiert sind, und hat meint aber, ja, war gut, weil ich konnte damit abschließen, und deshalb war das für ihn auch so dieses Bild, was er dann irgendwie haben wollte. Auf der anderen Cover-Variante, da sehen wir auch Eminem in Fötusstellung hockend mit so einer Decke, wahrscheinlich in Detroit, unter so einer Laderampe, irgendwo in so einem Hinterhof. Alles ziemlich, ziemlich dreckig, ziemlich dirty. Rundherum liegen dann so Pillendöschen und Alkoholflaschen. Und nach dem letzten Album, zu seinem völlig überdrehten und überzogenen Alter Ego Slim Shady, trägt also jetzt Marshall Mathers, der echte Name, Marshall Mathers LP, ja seinen bürgerlichen Namen. Und mit diesem Cover könnte man sozusagen er demaskiert den Künstler, er trennt damit die beiden, er trennt Slim Shady von Marshall Mathers, auch wenn es immer wieder diese Vermischung gibt, worüber wir ja gesprochen haben, aber das wäre auch sozusagen die Erklärung für Cover Nummer 2.
Ja, ist das denn überhaupt rausgekommen, dieses zweite?
Also man findet es ziemlich gut im Netz, aber auf offiziellen Seiten, wenn du es kaufen möchtest, die Platte, dann findest du doch eher Slim, also Eminem, nicht Slim Shady,
wie aber auf das der ist Veranda ja, sitzt. Aber also ist ja hochspannend, weil das ja auch beides wieder genau diesen Zwiespalt, den wir eben besprochen haben, widerspiegelt. Eben ist er jetzt Marshall Mathers oder ist er Slim Shady oder wer ist denn der überhaupt?
Ja.
Ja, also selbst beim Cover wird man da im Unklaren gelassen. Es ist hochspannend. So, lass uns mal über den Rap-Style von Eminem reden. Da ziehe ich jetzt mal einen Song vor, der eigentlich Track 8 ist auf dem Album. The Real Slim Shady. Der wahre Slim Shady. Wir hatten es ja gerade eben noch von seinem alter Ego. Die Nummer war die Lead-Single zum Album und kam einen Monat vorab raus.
Ich finde den Beat so geil.
Der ist sensationell. Ja.
Für eine Notlösung?
Ja,
just burst on the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement.
The Real Slim Shady in den US Billboard Hot 100 auf Platz 4, der bis dahin größte Hit von Eminem. Platz 1 in UK und Irland zum Beispiel, 2 MTV Music Awards und ein Grammy gab's für die Nummer. Dabei sollte die Nummer ursprünglich gar nicht aufs Album. Was ist da passiert, Pat?
Ja, die Nummer sollte nichts aufs Album, weil diese Nummer sollte es eigentlich gar nicht geben. Aber Jimmy Iovine von Interscope Records, wir haben vorhin schon über Interscope gesprochen, wollte unbedingt einen Song haben, der so typisch Eminem ist. Mhm. Und bei diesem Beat, bei dieser Melodie, diese hohe Melodie, dieses fast schon Synthi-Cembalo-mäßige, das ist so ein sehr, sehr typischer Slim Shady Eminem-Sound. Der ist sehr, sehr prägnant, der hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Naja, also war er typisch Eminem und vermutlich war die Idee dahinter, warum wollte das Label diesen Song haben unbedingt, einen typisch Eminem-Song, eben um die alten Slim Shady Fans zum Kauf vom neuen Album zu bewegen. Deshalb auch war es auch die Vorab-Single, bevor die Platte überhaupt rausgekommen ist. Naja, also Eminem selber wollte den Song eigentlich gar nicht schreiben, weil er halt meinte, ich kann euch kein zweites My Name Is geben. Mhm. Das war die Hit-Single vom Album davor. Aber er hat sich dann doch hinreißen lassen. Also er hat eine Hookline geschrieben, hat die dann eben Dr. Dre gegeben und der hat den Beat dazu fertig gemacht und den Song haben sie dann wirklich als letztes, kurz bevor die Masters rausgingen, noch fertig bekommen. Und damit hatte die Platte dann eben, wie ich meinte, die passende Vorab-Single, mit der die Plattenfirma super happy war. Und der Song ist auch der meistgestreamte Song von dem Album, nämlich fast doppelt so oft wie der zweitmeistgestreamte Song, über 2 Milliarden Mal, allein schon bei diesem einen Streamingdienst. Aber spannend finde ich ja auch, wenn wir uns das Video dazu anschauen, ne? Also The Real Slim Shady, Please Stand Up, also der echte Slim Shady soll bitte aufstehen und wir sehen in diesem Eminem-Video quasi eine Art Irrenanstalt, die da mit drin ist, mit ganz, ganz vielen, die eben halt genauso aussehen wie Eminem, also weißes T-Shirt, gebleichte, blondierte Haare, blaue Baggy-Pants, ja, aber... Und dann die Bitte, kann der echte Slim Shady bitte aufstehen? Ja, aber welcher ist denn jetzt der echte?
Und ich bin Brian und meine Frau ist auch Brian.
Ja, und da keimt so bei mir so ein bisschen die Frage, weiß Eminem eigentlich selber, wo Slim Shady aufhört und wo Marshall Mathers anfängt?
Ja. Das ist eine spannende Frage. Spielt er das wirklich oder ist er es am Ende wirklich?
Ja,
beides?
Eben. Ja. Oder ist in uns allen ein kleiner Slim Shady drin?
Das irgendwie? Ist auf jeden Fall ein Teil der Botschaft, würde ich sagen. Stefan, du hast in der Vorbereitung in unserer Gruppe geschrieben, dass du hier einen kleinen Ausflug in den Rap-Style machen möchtest. Wohlan.
Das müssen wir tun bei Eminem unbedingt. Und ich mach's zusammen. Ich finde übrigens diesen Slim Shady, der das, was ihn ausmacht, ist, was du gesagt hast, dieser comichafte Musikstil. Also es ist ja wie ein, ich sehe ja so einzelne Comic Bilder, auch im Video
auch
sehen,
Comiczeichner werden.
Im Video
ne?
also sehen wir ihn ja auch als Superman-Figur mit, ich glaube, einem S als Slim Shady vorne auf der Brust, ist logisch. Und es hat sowas Comichaftes. Mhm. Auch das Video ist ja
und an der Stelle,
völlig bekloppt.
Ganz kurz, wo wir gerade schon mal über diese Melodie und die Musik gesprochen haben, wo wir dabei sind, über diese Beats, du hast ganz viel wie von alten Comicfilmen, dieses Mickey-Mousing. Ja. Wir hören im Beat ganz oft, wie es Treppe rauf, Treppe runter geht. Das ist halt so, die sich so ein Mickey-Mausing.
Ja, aber das ist ja tatsächlich, ich hatte es eben schon mal kurz reingeblökt, war ja mal sein Berufswunsch, Comiczeichner, ne? Das hat er ja tatsächlich mal gemacht. Also auch vorhin nämlich Comics gelesen, habe ich gelesen. Aber Stefan, du wolltest auf den.
Ja, ich mache das zusammen mit Pat natürlich.
Ich bin der Feature-Artist.
Stefan Fahrig, Featuring Pat.
Ja, ich will einfach mal so generell 5 Punkte da aufstellen, die seinen Style so charakterisieren. Da ist einmal natürlich bemerken, dass wenn wir zuhören, diese komplexen Reime. Also es ist nicht das, was wir kennen, immer Punch auf das letzte Wort und Stück abwechselnd A-B-A-B-Reime. Sie sind sehr vertrackt, dieses Reimschemata, das er hat. Da gibt es diese Binnenreime, wo innerhalb einer Zeile Wörter sich miteinander reimen, dann teilweise Wörter, die sich eigentlich gar nicht reimen durch bestimmte sprachliche, er zieht die dann, die Wörter, und schafft dann so Soundreime auch, was auch ganz besonders ist. Es gibt mehrsilbige Reime, er zieht Wörter, wo der Reim nur im ersten Teil des Worts ist, dann lässt er den zweiten Teil wegkippen, um so Reime. Es ist ein sehr sehr komplexe Reimformen, die gucken wir uns gleich mal an einem Beispiel noch an. Dann haben wir auch schon mal gesagt, es ist diese emotionale Intensität, die sein Rap-Style hat. Da geht es um persönliche Themen, es geht um Identitätskämpfer. Eben haben wir es gesagt, Slim Shady, wer bin ich denn überhaupt und warum? Es geht um Sucht, Beziehungsprobleme. Das ist sehr, sehr emotional. Viele Wortspiele mit drin, Metaphern natürlich. Es hieß, dass das Buch, was er am liebsten in der Schule gelesen hat, das Wörterbuch war. Das Englische. Er war wohl auch sehr gut in Englisch und hat auch einen riesen Wortschatz. Also man sagt so schön beim Hip-Hop, Skill. Also die Fähigkeit, wirklich aus seinem Gehirn unheimlich viele Wörter abzurufen, die wohl aus der Zeit stammen. Und er hat auch schon erwähnt, dieses Geschichten erzählen. Das ist wirklich ein Stil, der ist so unique bei ihm, so einzigartig, dass du jemanden hast, der mir nicht irgendwelche kurzen Situationen und Punch, 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 sondern der mir wirklich über die alle Strophen eine Geschichte erzählt, wo ich, wow, ja, gefällt mir, oh, es ist Horror, es ist persönlich, es ist Comics, es ist lustig, es sind immer wahnsinnige Geschichten und darin enthalten, und das ist so der fünfte Punkt, was er immer wieder verwendet, sind so kulturelle Referenzen, also zur Popkultur hin, das geht vom Dissen, wenn er andere Künstler niedermacht, zum Beispiel Marshall Mathers, das ist Britney, Ricky Martin, NSYNC, Backstreet Boys, Christina Aguilera, New Kids on the Block, Vanilla Ice, er macht sie alle fertig auf dem Album. Ist Politik, wir haben das eben gehört, das Beispiel Columbine High School, das ist mit drin. Er hat immer diese Einspülung mit drin und spiegelt da natürlich auch so die zeitgenössische Gesellschaft wieder, was bei ihm sehr wichtig ist, auch was die Fans angeht und was die Kritik angeht an den Alben.
Ja, Jan Delay hat es ganz schön im Interview mal gesagt, dass das Tolle ist, was Eminem gemacht hat. Der hat einfach plötzlich im Rap Wörter benutzt, die niemand vorher benutzt hat. Und deshalb konnte er auch viel mehr reimen, weil eben sein Wortschatz einfach so riesig war. Und was Eminem auch so ausmacht in seinem Stil ist, dass nichts und niemand ist vor ihm sicher. Mhm. Also ich meine, er hat im ersten Song dieses Albums bringt er seine Mutter um und vergewaltigt sie. Also normalerweise hast du ja deine Hood, wo du dich im Rap drum kümmerst, die sind safe, um die kümmere ich mich, die beschütze ich, die anderen sind der Feind. Du hast so klare Feindbilder, irgendwas. Oder klare Freundesbilder. Das gibt's bei Eminem nicht. Mhm. Der macht ja alles nieder. Der greift sich selbst an, seine Mutter, seine Freundin. Bei Real Slim Shady bringt er seinen Produzenten im Song um. So, und was macht der? Der fand's witzig. Weil es eben extrem war und extreme Sachen können irgendwie lustig sein. Also von daher ist nichts
also und so niemand... völlig überzogen. Ich habe gerade einen Artikel zu 50 Jahre Ritter der Kokosnuss gelesen. Da fragt man sich auch, warum lachen alle Leute, wenn einer seine Gliedmaßen abgeschlagen ist und sagt, ich kämpfe weiter, weil ich der schwarze Ritter bin. und ist halt gut unentschieden. Und die Leute lachen, obwohl es so blutrünstig ist. Aber es ist so absurd dargestellt.
Genau. Und das ist eben bei Eminem auch. Und man kann ihn nicht angreifen, weil er macht sich selber schon nieder. Er beleidigt seine eigene Mutter. Das muss niemand anders für ihn machen. Er macht das selber. Deshalb war er auch so gut im Battle Rap, weil ihn konnte niemand angreifen. Er hat alles vorweggenommen. Das heißt, womit spielst du dann? Wie möchtest du jemanden fertig machen, der sich selber schon fertig macht und dann noch dich? Das ist halt das Faszinierende am Stil auch bei ihm.
Trotzdem kann ich nachvollziehen, dass Menschen das abstoßend finden.
Natürlich.
Ne? Also das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, da muss nicht jeder drüber lachen können. Es ist furchtbar, also wenn man das wörtlich nimmt. So.
Ja, es ist ja im Grunde genommen wie bei Horrorfilmen auch, die kannst du künstlerisch ansprechend finden, die kannst du mögen. Du kannst sie aber auch künstlerisch ansprechend finden und sie trotzdem überhaupt nicht hören oder sehen wollen. Ja, genau. Ne? Das geht damit ja auch. Und wo du eben bei der emotionalen Intensität warst, das haben wir bei ganz vielen Songs auch. Wir sprechen gleich noch über The Way I Am. Da geht es zum Beispiel, also er rappt ja nicht unbedingt nur, er schreit. Also an vielen Stellen schreit er auch einfach und hat diese überzogenen, diese quieksigen Übersteigerungen einfach noch, die mit dabei sind. Also und was noch dabei ist, während andere Rapper vielleicht sagen, I kill you, was er jetzt auch macht, beschreibt er das noch genauer. Er bringt dich nicht einfach nur um. Nein, er erwürgt dich so langsam, bis langsam deine Kehle sich zuschnürt und deine Stimmbänder aufgeben. Und das macht es so extrem, weil er so explizit, so konkret und so genau dabei ist. Mhm. Das ist schwer, aber das kann er halt auch nur, weil er halt diesen enormen Wortschatz irgendwie hat. Ne? Wie gesagt, er bricht Tabus, er greift alles an, seine Mutter, seine Frau, sich selbst. Und
Er ist ein Wahnsinns-Rapper. Also wenn man überlegt, was er an Tempo, ja, an Tempo vorlegen
genau,
kann.
Ja. Da komme ich jetzt noch zu, weil Tempo ist nämlich genau das nächste Ding. Also er hat einen riesen Wortschatz, er ist unglaublich schnell, er kann super verschachteln und er ist in seiner Artikulation auch sehr genau. Und genau artikulieren ist natürlich wichtig, wenn du schnell Sachen machen möchtest. Und das kann er unglaublich gut. Mhm. Jetzt wird's kurz ein bisschen nerdy. Also wir gehen nämlich jetzt mal auf die Rhythmik rein und auf das Tempo. Also ein Takt beim Rap, der hat so bei einer einfachen Rhythmik 16 Silben. Es gibt beim Rap auch sogenannte Double Time. Das ist aber jetzt Double und Triple Time. Aber jetzt wird's verwirrend. Double Time ist nicht doppelt so schnell, sondern nur 1,5-fach so schnell. Mhm. Also in der Rock-, Pop- und Jazzmusik würden wir sagen, er rappt Triolen. Mhm. Ne? Und dann gibt's auch die Triple Time. Die ist dann tatsächlich zweimal so schnell. Also da rappt er dann quasi auf 16. Und das wirklich klar verständlich zu machen, dafür ist eine gute Artikulation natürlich wichtig. Und er kann das nicht einfach nur unglaublich gut. Er hält den Weltrekord da drin sogar, ne? Also er hat bei einem späteren Song, hören wir jetzt mal rein, Rap God.
Kann nerven.
Das sollte mal dieses Ding lesen zu Risiken und Nebenwirkungen, falls ihr dazu abonnieren.
Ja, also in dem Part hier, also den wir jetzt gerade gehört haben, sind es mehr als 6 Wörter pro Sekunde, die er da rappt. Also im gesamten Song sind es durchschnittlich 4,28 Wörter pro Sekunde. Also nur um mal mit sinnlosen Zahlen um sich zu werfen. Aber Guinness Weltrekord 2014.
Oh, unfassbar. Hier steht noch ein weiteres Hörbeispiel für seinen Rap-Style.
Ja, weil ich hatte ja vorhin mal über diese Reimstrukturen geredet und habe mir mal eine Nummer rausgesucht, über die wir gleich noch reden werden, nämlich The Way I Am. Mhm. Und ja, ich sag, hören wir erstmal rein in einen Teil der ersten Strophe. I sit back with this pack of zigzags and this bag of this weed. It gives me the shit needed to be the most meanest MC on this. An dem Beispiel kann man viele seiner Styles einfach auch darstellen. Also wenn wir so eine Zeile haben wie I sit back with this pack of six sacks and this bag. Da haben wir also so Binnenreime wie back, pack, sack und dann auch so Wörter, die er soundmäßig verschlurrt. Also I sit, sick, this. Also das sind so typische Elemente, wo er Wörter vom Sound her innerhalb einer Zeile so binnenreimmäßig zusammenfügt und dann auch mit diesen Wörtern der Sprung in die nächste Zeile gelingt. Also wir hatten im Kopf Sachen wie sit, sick, this. Nächste Zeile ist ja of this weed, it gives me the shit. Da haben wir wieder ganz, also Wörter, die würdest du nie reimen. Ja. Also shit und this und gives würdest du nie reimen. Aber er verzieht die so, dass er über die Zeilen hinaus diese Einzelreime hat, die nie am Ende der Zeile landen. Und er überkreuzt das. Er führt dann diesen E-Sound ein, also weed, me, aus needed. Wo wir das mal needed machen, macht er needed. Ja? Hat diesen E-Sound to be und zieht das wieder in die nächste Zeile, weil da habe ich dann the most meanest MC. Ja? Und so verschachtelt er das dauernd durcheinander. Zeilen wie and just blurred, this berserk. Dann kommt das Bizarre auch noch damit rein in Berserk. Also er hat auch einzelne Silben von Wörtern, die sich nicht reimen, die dann zusammengesetzt werden. Und das ist einfach so sein Style, der auch diesen enormen Flow, wo du denkst, es reimt sich dauernd irgendwas. Mhm. Und du kommst nie zum Ende, also auf das Zeilenende. Klar hat er auch natürlich Zeilenende, die er markiert mit Reimen. So ist es nicht. Aber im Prinzip ist es immer ein kreuzweises Reimen über die Zeilen hinweg durch diese Binnenreime, wo er Wörter auch verbindet, die teilweise sich gar nicht. Es gibt ein tolles Video, das Pat und ich uns beide nochmal angeguckt haben, wo er von einem Reporter gefragt wird, ob er denn was auf Orange reimen könnte, weil da gibt es nichts im Englischen, was sich reimt. Und dann sagt er, das wäre völliger Quatsch und haut dann irgendwie 15 oder 20 Wörter raus. Die
können wir in Shownotes verlinken, oder?
Ja, ja. Die eben so klingen wie Orange. Und das ist so typisch für seinen Style. Und das ist wirklich eine Fähigkeit, diese Texte so aufzubauen. Und es gibt auch Fotos, wo er im Textbuch kritzelt und du siehst, was das für eine Arbeit ist, das in Zeilen durchgehen, umgedreht, weggedreht. Das ist also ganz großes Rap-Kino und war in dieser Form, bis dahin gab es das einfach nicht. Also Sonst war Rap entweder andere zeilig, von den Zeilen her anders aufgebaut oder es war dieser typische Endreim. Aber diese Reimverschachtelung.
Und das ist ja auch das, was
total aus.
Das, dieses Silbenreimen, dass ich Silben auf Silben reime und sowas, das sorgt ja auch dafür, dass wir einen sehr klaren Beat haben und der immer sehr tight auf dem Beat ist, dass durch die Klangart dieser Wörter, dass sich dadurch schon mit ein Groove einstellt. Ja, ja, und deshalb saßen wir auch hier und auch du, Frank, wo du selbst sagst, du bist nicht Hip-Hop-affin und ich habe gemerkt, wie dein Kopf mitgegroovt hat.
Natürlich, das ist doch klar. Das geht ja gar nicht anders.
Also das ist jetzt nur mal so an der Oberfläche gekratzt. Also ja. Es gibt, glaube ich, auch ganze Bücher über die Analyse der einzelnen Zeilen. Weil es gibt auch sogenannte Buchstabenreime. Das heißt, da wird untersucht, dann nimmt er Buchstaben, die sich über die Zeilen überkreuzt. Das ist sehr kompliziert, aber das macht er, weil er es ist kein Zufall. Also so konstruiert er seine Raps und das ist eine wahnsinnige Fähigkeit, die es bis dahin noch nicht gab und die Eminem hier in den Rap neu eingebracht hat.
Einer der einflussreichsten Eminem-Songs überhaupt ist die dritte Single-Auskopplung vom Album Stand, nämlich, wir hatten es vorhin schon kurz von dem Song, bildhaft wie ein Kurzfilm über einen fanatischen Eminem-Fan, genial eingereimt im Song Thank You.
Eingereimt,
sehr schön von
dir. Wow, du bist soweit, wir haben dich.
Ja.
Reimmeister Frank,
die Frank Shady LP kommt.
Genial eingerahmt im Song Thank You der britischen Singer-Songwriterin Dido. Musikalisch für mich der Höhepunkt auf dem Album, wie es Produzent 55 King und Eminem gelungen ist, diese beiden Songs miteinander zu verschmelzen. Es ist einfach der Hammer, hört es euch an. Irgendwie spielt ein Autoradio den Dido-Song bei Regen.
Mhm. Er fährt los.
Geniales Sounddesign. Unglaublich.
Ach, das Gekritzel ist mit dabei.
Man hörte mir den Brief schreiben. Stan, die Geschichte eines fanatischen Eminem-Fans, der aus Enttäuschung sich und seine schwangere Frau in den Tod fährt. Eine stark verkürzte Interpretation der Geschichte meinerseits. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Welchen Einfluss dieser Song auf die englische Sprache hatte und hat, kann man daran erkennen, dass das Wort Stan 2017 in das Oxford American Dictionary aufgenommen wurde, sozusagen die amerikanisch-englische Version des Dudens, dort beschrieben als ein übereifriger oder obsessiver Fan einer bestimmten Berühmtheit. Und wenn man die Worte Stalker und Fan miteinander kreuzt, kommt das Kofferwort Stan dabei raus. Aber erzählen wir die Geschichte von vorne. Wie ist der Song entstanden und wie kam Dido in die Nummer, Pat?
Ja, der Song ist entstanden 98, ganz entspannt, auf der Couch bei 45 King, dem Produzenten des Songs. Der hat sich einen Film zu Hause angeschaut und bei dem war der Song Thank You von Dido eben Teil des Soundtracks. Und als die Szene kam, wo dieser Song kommt, fand 45 King den Beat so geil, dass er den Film sofort ausgemacht hat, zu seinem Rechner gerannt ist, das Sample da rausgenommen hat, also den Loop, dieses Snippet erstellt hat, hat einen Bass dazu gepackt und dann hatte er diesen Beat und der ist erstmal in die Schublade gewandert. Und zwei Jahre später, wir sind im Studio mit Eminem, da hat er das Sample, also den Loop, wieder ausgepackt und die Textzeile Put your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. Und diese Textzeile hat Eminem dann gehört und eben zu einem Song eben über einen fanatischen Fan inspiriert, weil er dieses Bild schon im Kopf hatte, was man hinterher im Musikvideo sieht, wie einfach ein Fan in einem Keller sitzt und überall Bilder von einem Star halt sind, in diesem Fall von ihm. Und das passte halt eben auch sehr gut in die Situation, in der Eminem sich gerade irgendwie befand. Also er hat diesen Text dann geschrieben, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Eminem mit diesem ganzen Druck, mit dieser Erwartungshaltung von innen, von sich selbst und vor allem von außen, von Labelseiten oder von Fans, er wusste, er kann dem gar nicht so gerecht werden. Das hat ihn halt beschäftigt. Mhm. Und deshalb hat er diesen Text geschrieben, wie das halt so sein könnte und hat sich in diese Perspektive reinbegeben, um diese unterschiedlichen Perspektiven von Fan sein und Star sein so ein bisschen aufeinander wirken zu lassen.
Ist ja immer wieder mal Thema in der Popmusik, ne?
Genau.
Quattrofinia hatten wir es zum Beispiel.
Da ist es auch drin. Und dass er damit sagt, er auch, ich, sorry, es tut mir total leid, es ist total cool, dass ihr mir alle schreibt, aber ich kann das nicht alles beantworten. Die Zeit hat man halt einfach nicht. Und gleichzeitig in der Zeit hat Eminem auch sehr viel Fanpost bekommen von Fans, die ihn selber wohl gar nicht verstanden haben. Das hat ihn besorgt, weil die seine Texte, diese gewaltverherrlichen Texte, wohl zu ernst genommen haben. Und deshalb sagt er ja auch im Stan-Song, sagt Stan, einer dieser vermeintlichen Fans, die ihn vielleicht falsch verstanden haben, everything you say is real. Also alles, was du sagst, ist wahr. Und Eminem möchte gar nicht, dass alles, was in seinen Texten ist, wahr ist. Das will er ja gar nicht. Er überzeichnet ja. Mhm. Und weil das aber oft falsch ankommt oder angekommen ist bei Fans, so der Eindruck bei Eminem, hatte er das auch nochmal in diesen Song reingepackt, diesen Krass. Charakter Stan erschaffen. Und deshalb vielleicht sagt er das ja auch so oft auf dem ganzen Album. Leute, ich mach hier nur Scheiß. Ich mach hier nur Spaß. Bitte nehmt das nicht ernst. Das präsentiert er sehr lustig. Aber ich glaube, das ist schon eine wahre Besorgnis dahinter, dass die Leute das in den falschen Hals bekommen könnten.
Und da finde ich das absolut spannend. Stefan hat es vorhin schon mal ganz zu Anfang angedeutet, wie diese Ebenen der Persönlichkeit verschwimmen. Weil jetzt plötzlich kriegt er sozusagen selber diese Scheiße, die nehmen mich ernst und baut daraus eine Kurzgeschichte, die ja an Gruseligkeit kaum zu überbieten ist. Man braucht ja nur das Video anzuschauen. Das ist ja quasi eine 1:1 Umsetzung dieser Story, Stefan.
Ja, wir haben es kurz erwähnt. Es geht ja dabei um den größten Fan Eminems, wie er sich bezeichnet, dieser Stanley Stan Mitchell. Und die Geschichte erzählt, er schreibt halt Eminem Briefe. Die ganze Zeit. Das fängt am Anfang harmlos an. Er weiß alles über Eminem. Also wenn wir das heute mal sehen, ist das ja auch so ein Parallele zu Social Media, wo du auch denkst, du weißt alles über diese Leute. Und er weiß alles und er möchte das gerne mit ihm austauschen. Er sagt, ihr werdet auch Vater, du bist doch schon Vater. Wie ist das und so weiter. Insofern sind über den ersten Strophen versucht er in Kommunikation mit Eminem zu kommen selber, bekommt aber erwartet auch immer, dass Eminem eine Antwort schreibt. Es kommt aber keine Antwort zu dem Zeitpunkt. Und er wird dann immer wütender. Er wird immer wütender. Er erzählt das Beispiel, wo er nach einem Konzert mit seinem kleinen Bruder auf ein Autogramm gewartet hat und er kein Autogramm bekommen hat, weil Eminem ihn ignoriert hätte und sie hätten in der Kälte gestanden und was er denn für ein Idiot wäre. Und das wäre ein arroganter Arsch. Mhm. Ja.
Also Entzauberung des Idols.
Er wird wütender, bis nachher in der letzten Strophe er halt auf ein Diktiergerät aufgesprochen, im Auto sitzen, schildert unter Drogen- und Alkohol-Einfluss, dass er jetzt einfach die Nase voll hat und dass er jetzt das Ganze beenden muss. Und dann hört man im Kofferraum Geräusche und erklärt, ja, da liegt jetzt meine Frau drin. Er bezieht sich sogar noch auf alte Songs, nämlich auf Bonnie and Clyde vom vorigen Album, wo Eminem in einem Text seine eigene Frau getötet zum Strand fährt, um sie dort zu beerdigen. Und er singt dann bei Stan, ich mache es nicht so wie du, weil ich habe sie nur gefesselt. Also es ist an Brutalität und an brutalen Bildern eigentlich kaum zu übertreffen, was da passiert. Du hältst es kaum aus. Also aus dieser Kommunikation in diese dramatische Phase, wo du das hörst und es wird ja selbst zum Hörspiel. Also auch nicht nur durch die ganzen Geräusche des Schreibenden. Du hörst dann auch den Regen, du hörst das Auto, du hörst, wie es poltert.
Es ist voller Sounddesign, das ganze Ding.
Ganz, krass. Ja. Auch ganz toll gemacht. Und dann in der letzten Strophe dreht sich die Perspektive wieder. Das heißt, aus Stan wird Eminem und Eminem antwortet ihm. Weil er hatte einfach keine Zeit, ihm im Moment zu antworten. Er findet ihn super und sagt, toll, aber ich kann nicht mit euch allen kommunizieren und du musst das verstehen. Und wenn du Probleme hast, vielleicht musst du mal in eine Therapie gehen. Sonst passiert es dir vielleicht so wie dem Typen, der mit dem Auto heute in den Fluss gefahren ist und seine Frau umgebracht hat.
Er dreht sich das ja schon wieder an.
Und in dem Augenblick, wo er das sagt, fällt ihm ein, oh, das warst ja du.
Ja, und vor allem jetzt ist es mir gerade an der Stelle wieder aufgefallen, weil
krasse Geschichte.
Also Stan, der Charakter, bezieht sich ja, also schreibt ja quasi Eminem und bezieht sich auf ein letztes Album, aber in dem letzten Album war Eminem ja nicht Eminem, sondern da war er Slim Shady. Also und da haben wir wieder dieser Appell, Leute, das ist alles ganz, ganz vielschichtig hier und deshalb auch dieser Appell an Leute, das ist halt, nehmt das bitte nicht ernst und kommt klar, wer hier an dieser Stelle was ist. Und da macht er auch nochmal klar, wie schwierig das erstens zum einen für die Fans ist, diese Charaktere untereinander auseinanderzuhalten. Ja.
Also es ist nun mal so, dass dieser Fan in dieser Geschichte, und das schildert er selbst, ihn falsch verstanden hat.
Ja.
Aus einer bestimmten Position heraus, weil er halt dieser Stalker-Fan ist, der meint, er wüsste alles über ihn. Insofern ist das nach wie vor, das ist eigentlich die größte Diskussion, die man bei diesem Album, bei Eminem und Slim Shady, wo ist denn eine Wahrheit? Also gibt es irgendwo eine Wahrheit oder ist das alles nur Fiktion? Ist das alles nur Provokation?
Sehr schön ist, dass Pat im Vorfeld dieses Podcasts gesagt hat, ich möchte mal wissen, wo du hier deinen Beatles-Bezug rein...
Jetzt kommt er!
Aber jetzt pass auf! Von wem wurde John Lennon erschossen? Von einem Stalker-Fan. Ja. Von einem Stalker-Fan. Und John Lennon hat nun im Großen und Ganzen keine Gewaltfantasien in seinen Songs ausgelebt. Jedenfalls nicht auf dieser, ja doch, Happiness is a Warm Gun, aber zum Beispiel, aber trotzdem nicht so in dieser Art, wie Eminem das tut. Und hat ja niemanden zum Mord aufgerufen.
Aber sag das mal Lynn Cheney.
Ja? Ja, genau. Ja, genau, das ist der Punkt.
Ja, und Video, weil du es erwähnt hast, wird halt diese Geschichte dir, also wie ein Hollywood-Film erzählt. Dido spielt dort auch mit, sie ist die schwangere Freundin von Stan. Und der Stan ist selber Steven Sava, kennt man aus diesem Horrorfilm Final Destination. Ich glaube, Dr. Trey ist völlig auf diese Serie abgefahren und hat ihn deshalb auch verpflichtet als Schauspieler. Und eine interessante Perspektive, das hat er mich Pet drauf gebracht. Ich muss mal, und so ist es. Wir haben ja die Situation, wo der Fan super wütend drauf ist, dass Eminem ihm kein Autogramm gibt. In dem Video wird diese Perspektive dann umgedreht und du siehst es aus Eminems Perspektive, wie er ihn entdeckt, wie er sieht, dass da Stan steht und auch hingeht, aber dann von Bodyguards und von anderen Leuten abgedrängt wird.
Ah, okay, also das ist andere Perspektive der Geschichte.
Du hast nochmal so einen Perspektivwechsel drin, krass, den ich auch sehr, sehr interessant finde und by the way, so nice to know, nimmt natürlich Eminem auch ein bisschen auf Phil Collins, auf die große Phil Collins Geschichte zu In the Air Tonight Bezug, als er dann erzählt, hinten da gibt's auch diesen Typen, der die Hand ausstreckt und dann einen Ertrinkenden retten will und ihn dann doch nicht mehr rettet. Da denkt man natürlich an die Phil Collins In the Air Tonight Zeile, well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. Und da kursiert halt im Internet so diese Geschichte, dass Phil Collins angeblich mal jemanden hat ertrinken sehen und auch jemanden, der daneben stand, ihn aber nicht gerettet hat. Und er hätte dann sogar, gab es auch schon wilde Geschichten, dass er halt bei seinen Konzerten diesen Täter eingeladen hat, um ihn dann, als er In the Air Tonight gespielt hat, quasi öffentlich mit seiner Missetat konfrontieren wollte.
Das ist aber eine Urban Legend.
Immer wieder dementiert, aber immer wieder gern genommen. Und das ist halt es ist halt wieder so ein nice to know, eine gute Metapher. Die Fans kennen, glaube ich, nicht In the Air Tonight und bringen das auch in keinen Zusammenhang. Aber es ist typisch Eminem, dass er dieses Bild für sich entdeckt und aufmacht.
Ja. Und nochmal kurz nur zu diesem Punkt, wenn Eminem in dieser Stan-Szene rauskommt und Stan möchte mit seinem kleinen Bruder dieses Autogramm haben, dann sieht man auch in der Perspektive, du siehst Stan und sein Bruder da stehen und die gucken in eine Richtung. Und da ist dann halt Eminem, von dem sie ein Autogramm wollen. Und dann am Ende, wenn es wechselt sich ja die Perspektive und Eminem guckt zurück, aber er sieht halt nicht nur die beiden, sondern da stehen halt irgendwie hunderte Leute. Also das macht ja auch mal diese Diskrepanz klar zwischen, ich kenne alles über dich als Star, weil alles wird von dir geteilt, aber du kennst mich halt nicht, weil es Millionen wie ich vielleicht irgendwie. So kleines Influencer-Phänomen, ne? Die teilen alles in sozialen Medien und die Leute bauen irgendwo eine emotionale Bindung auf, die es aber eigentlich gar nicht gibt.
Warum soll es dem Eminem auch anders gehen als uns?
Nennt man übrigens parasoziale Beziehung. So, wo du das Gefühl hast, ich kenne dich, aber die andere Person kennt dich halt nicht.
Ach ja. Und obwohl besonders dieser Song von der Kritik wirklich gefeiert wurde, wir haben ihn ja auch gerade gefeiert, fand auch hier eine Zensur statt, Pat.
Ja, und zwar an einigen Stellen im Video wurde richtig rumgeschnippelt, also mit Sicherheit nicht im Sinne des Künstlers, also ich breche das jetzt mal runter, also Stellen, in denen es um Gewalt an der Freundin, also an Dido geht, die ja im Video zum Beispiel auch gefesselt irgendwie im Kofferraum liegt, das sieht man irgendwie eher weniger. Viele Sachen wurden natürlich weggepiepst, weil fuck und diese ganzen anderen bösen Wörter darfst du ja auf MTV und Co. nicht sagen, dafür wurde ganz viel weggepiepst, Szenen, und wo es um Drogen und Alkohol geht, es wurde alles rausgemacht, eben um diese Härte rauszunehmen aus dem Video, was normalerweise
ist es eigentlich ein
das
Film.
Ist Sinn und Zweck der ganzen Sache wird damit ja quasi ad absurdum geführt. Ja. Also es geht, also dann würdest du es ja verharmlosen einfach, dass du, dann würde sich ja jemand wegen noch viel weniger umbringen.
Genau.
So, also das ist ja also schwierig,
ach, Mensch,
genau.
Ja.
Aber eine, ich fand noch eine Geschichte um den Song drumherum sehr spannend. Wir haben ja schon sehr viel darüber gesprochen, dass Eminem immer wieder wegen Frauenfeindlichkeit und Homophobie angeprangert und angeklagt wurde sozusagen und ihm das vorgeworfen wird. Und an vielen Stellen noch Aktivisten der LGBTQ-Community gegen ihn mobil gemacht haben. Zum Beispiel auch bei der Grammy-Verleihung 2001 war das, da sollte Eminem auftreten, ist auch aufgetreten. Und bei diesen ganzen Vorwürfen gegen Homophobie und so weiter und so fort, wie hat Eminem darauf reagiert? Er hat den Song Stan live performt auf der Bühne und den Gesangspart von Dido, den hat in diesem Fall Elton John übernommen und die beiden sind inzwischen gut befreundet.
Ja.
Gut, weil Elton ihn nachher auch aus seiner Sucht geholt hat. Elton ist ja immer der gute Suchtonkel. Er hat auch Robbie Williams geholfen und Eminem enorm geholfen.
Ja, aber es zeigt einfach auch, dass es hier um künstlerische Persönlichkeiten, um literarische Persönlichkeiten im Großen und Ganzen geht und nicht um einen Menschen, der Gewalt verherrlicht und Schwule hasst. Wie Stan geht es auch in The Way I Am um die Schattenseiten des Ruhms. Eminem nähert sich dem Thema sehr persönlich. Eminem persönlich hat den Song geschrieben und produziert. Auch das ist nicht oft der Fall bei ihm. Hier ist The Way I Am. Hey yo, I sit back with this pack of zigzags and this bag of this weed. It gives me the shit needed to be the most meanest MC on this earth. And since birth I've been cursed with this curse to just curse and just blur this berserk and bizarre shit that works and it sells and it helps in itself to relieve all this tension dispensing these sentences getting this stress that's been eating me recently off of this chest and I rest again peacefully. Peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone when you freak see me out. The Way I Am, es geht um die Schattenseiten des Ruhms, wieder mal um seine Herkunft, aber eben auch um die Bigotterie der amerikanischen Gesellschaft und auch speziell um das eben schon erwähnte Schulmassaker an der Columbine High School, Stefan.
Ja, und es ist wieder die Frage, wer ist er da? Ich glaube, jetzt ist er so eine Mischung aus Eminem und Marshall Mathers bei dem Song, weil es ist sehr persönlich. Er ist jetzt auch da nicht in diesem Schimpf- und Beleidigungsmodus. Es sollte übrigens die erste Single sein. Wir haben jetzt so viele Singles, die es fast nicht geworden werden und Songs, die eigentlich der Opener werden sollen. Und das hier sollte die erste Single sein. Und dann kam halt noch die Forderung, nee, ich mag es eigentlich gar nicht so. Ich mache Slim Shady da draus. Und es ist in der Tat so eine düstere Betrachtung über die negativen Folgen des Ruhms. Also es geht darum, dass Eminem nicht in der Lage ist, in die Öffentlichkeit zu gehen, normales Leben zu führen, weil er sich irgendwie von Fans, Stan, also Beispiel, belästigt fühlt, überfordert fühlt. Er beklagt sich auch über den Druck, der auf ihm lastet, auch von seiner Plattenfirma natürlich, um sein frühes Werk The Slim Shady LP zu übertreffen. Und er wirft dabei einen Blick auf die amerikanische Gesellschaft und nimmt Bezug, eben schon mal erwähnt, auf den Amoklauf an der Columbine High School. In dem Text geht es nämlich darum, das ist auch, ich sag's vorweg, immer wieder Thema in seinen Songs. Ich bin nicht schuld daran, verantwortlich dafür, dass ihr mich falsch interpretiert. Ich sage euch oft genug, es ist nur Spaß. Aber wenn ihr das anders interpretiert oder andere Künstler so interpretiert, wenn ihr wollt, wie ihr wollt und aus Gewalt entsteht, haben wir nichts mit zu tun. Und deshalb singt er auch an der Stelle, wenn ein Typ gemobbt wird und in seiner Schule herumschießt und sie, in dem Fall war das Marilyn Manson, und dem Heroin die Schuld geben, wo waren denn die Eltern? Also er greift auch direkt an, versucht Verantwortlichkeiten darzustellen. Und wo kommt denn das Ganze her? Also in dem Fall geht es um Drogen, Mittelamerika. Das ist eine Tragödie. Jetzt ist es traurig zu sehen, wie das in deiner Stadt plötzlich in die Oberschicht transzendiert und dort passiert. Also er versucht Dinge zu benennen, ganz klar. Und er sagt ganz klar, Leute, guckt nicht immer auf mich oder in dem Fall Marilyn Manson und auf Drogen sind schuld. Nimmt mal eure Verantwortung, seht die mal. Es ist ja auch ein Problem, das wir heute haben, wo wir sagen, geben wir zu viel Verantwortung in Schulen ab, müssen nicht Eltern mehr Verantwortung übernehmen. Das ist bei ihm hier ganz klar die Aufforderung, Leute, guckt mal auf euch.
Aber er ist auch ganz interessant. Ich habe ein Zitat von ihm gelesen, wo er sagt, ja, das Mitleid mit den Opfern ist natürlich wichtig, aber wer hat sich denn vorher um die kranken Seelen der Kinder gekümmert, die dann dieses Massaker verübt haben? Niemand. Und das klagt er halt an. Und das finde ich schon sehr, sehr...
Er sagt auch ganz klar, wie die Drogen in die amerikanische Gesellschaft eindringen, bis in die Oberschicht. Ich meine, im umgekehrten Fall machen dann die Eltern diese Drogen dafür verantwortlich, dass sowas stattfindet, obwohl sie diese Drogen selbst konsumieren. Das macht er sehr deutlich. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Track und Song auf dem Album, wo er das darstellt. Wichtig auch, übrigens darf man nicht vergessen, dass das Ding nicht losgelöst ist von dem Sketch, also der kleinen akustischen Notiz, die vorher da stattfindet. Weil sie gibt auch so ein bisschen nochmal eine andere Perspektive. Da kommt nämlich ein Manager der Plattenfirma Interscope, das ist so ein Dialog, und beschwert sich bei Eminem, dass er die Platte nicht verkaufen kann. I can't sell that shit.
Hey, Em, what's up?
Steve Berman, what's going on, man? How you doing? Good to see you again, what's up?
So. Es wäre besser, wenn du mir nichts gegeben hättest, ja.
Um es mal nett zu umschreiben. Und er würde deswegen den Job verlieren und sagt, hier, guck mal, Dr. Dre's Alben, warum waren die erfolgreich? Ja, er rappt über Großbildfernseher, Plants, also Joints in Tabak eingewickelt und ich sag jetzt Anführungszeichen, aber es ist überschlampen. So, das ist die Sprache des Dr. Dre. Und du rappst über Homosexuelle und starke Schmerzmittel. Ich meine, das kann ich so nicht verkaufen und entweder du änderst die Platte oder sie kommt nicht raus. Und er ist dann, alles klar. Er ändert die Platte natürlich nicht, aber der Song, der nachkommt, ist eben nicht dieses Plakative, was dieser Interscope-Manager fordert, sondern es ist diese höchstpersönliche Geschichte, welche Probleme er mit Ruhm hat und den Folgen des Ruhms und mit dem, was in der Gesellschaft, was er in der Gesellschaft beobachtet. Das finde ich eine wahnsinnig schöne Kombi, die da auf dem Album zusammengebracht ist.
Ja, und ich habe das Gefühl, er hat da auch so das, er möchte sich so freimachen, so Leute, ich bin hier nicht euer Sündenbock. Das packt euch mal an die eigene Nase, würde meine Mutter jetzt sagen. Und ich habe auch das Gefühl, bei dem Song ist er am ehesten Eminem als der Rapper. Und ich habe auch so das Gefühl, dass er hier einfach so wirklich am wenigsten überzogen ist, sondern einfach wirklich, wirklich wütend ist. Und ich finde, das hört man auch ganz gut.
So ist es. Kommen wir zu Bitch Please 2, ein Vorschlag von dir, Pat. Get it done, get the fun, split and run, got about 50 guns, and I love all of them the same, bang, bang, damn baby girl, what's your name, I forgot, what you say it was, damn a nigga buzz, hanging in the club with my nephew Eminem, what up, cuz, the great white American hope, then hooked up with the kid. Bitch Please 2, erzähl uns, warum du den Song unbedingt dabei haben wolltest, Pat.
Gar nicht mal unbedingt wegen den Songgründen. Das ist immer, ist ein cooler Song, ist ein cooler Beat, so ein bisschen eher Oldschool-Rap, so ein bisschen mehr so Pimp- und Gangster-Rap. Aber ich wollte den Song dabei haben, weil alleine durch die Künstler, die mit dabei sind, schon klar wird, was dieser kleine, weiße, ehemalige Underground-Rapper plötzlich für einen Rückhalt, für eine, wie sagt man, Street-Credibility sozusagen in der Szene hat, die bis dahin ja hauptsächlich und fast ausschließlich aus People of Color bestand. Ne? Dr. Dre ist dabei, klar, der Produzent, der Hip-Hop-King, der ihn unter die Fittiche genommen hat, der ihn produziert. Das ist ja schon mal einfach ein Statement, dass er dabei ist. Dann ist Snoop Dogg mit dabei. Also den muss man als Hip-Hop-Legende auch fast nicht mehr erklären. Und Exhibit und Nate Dogg sind jetzt auch, naja, keine, also die sind auch schon echte Hip-Hop-Stars. Und im Song nehmen sie quasi Eminem sozusagen auf in den Kreis der echten, der realen Hip-Hopper. Keiner, der irgendwie so ein Möchtegern Fuzzi ist, der dann nebenbei das mal aus Spaß macht, sondern er ist glaubhaft. Deshalb wird er eben in diesen Inner Circle quasi mit aufgenommen. Und Bitch Please 2 ist quasi klassischer Gangster-Rap, habe ich schon gesagt. Es geht um Leute abziehen, ich habe die Uzi dabei, Waffen, es geht. Also ein Song für klassische Rap-Fans, für die klassische Rap-Community, die auch vor Eminem schon auf Hip-Hop gestanden haben. Und für mich ist dann ja irgendwie der Ritterschlag, wenn Snoop Dogg Eminem bezeichnet als The Great American White Hope, also die große weiße amerikanische Hoffnung. Das ist doch zum Ende des Albums oder so Mitte des Albums, das ist ein Ritterschlag. Leute, der ist einer von uns, nehmt den ernst, der ist richtig gut.
Das ist ja eigentlich schon das Vermächtnis, oder?
Das Musikalische. Also, es gibt natürlich ein kulturelles und gesellschaftliches Vermächtnis, das muss man, weil er hat eine Gesellschaft neu strukturiert, neu dargestellt. Also, weil ich wollte unbedingt noch einen Satz natürlich zu dem immer wieder im Eminem-Zusammenhang fallenden Wort White Trash. Er ist klassisches White Trash in der Zeit. Das bedeutet, das sind die Erfolglosen, das sind die immer unten bleiben, die wir auch jetzt natürlich bei Trump kennengelernt ja. haben. Das sind diese Leute, die niemand vertrauen, die Verschwörungstheorien, die nach rechts tendieren. Das sind die, die sich paramilitärischen Milizen anschließen. Das ist das Gegenteil des idealen Amerikaners. Er, mhm. der aus dem Trailerpark kommt. Ja, das sind die, in der schwarzen Kultur Bernds, die aus dem Ghetto kommen. Also das sind ja Parallelen, die es da gibt. Mhm. Er geht hin und nimmt diese schwarze Kultur, also diese Ghetto-Kultur, die etwas anders ist als der White Trash. Beim White Trash wird sich nicht vertraut. Da gibt es keine Community. Da ist jeder Einzelkämpfer. Wir wissen aber von den Afroamerikanern auch, dass dort sehr großer Zusammenhalt ist, dass mhm. da gekämpft wird, dass es Menschenrechtsbewegungen gibt und so weiter und so fort. Und dieses Bild dieser Community, die nimmt er und transferiert es quasi über diesen White Trash, über diese gesellschaftliche Struktur, die das so nie erfahren hat. Ja, also er beschreibt und zeigt quasi die Erfolgsgeschichte eines Erfolglosen. Also White Trash, ihr müsst nicht im Prinzip da in euren armseligen Hütten weiter leben, sondern es gibt etwas, für das es sich zu leben lohnt. Und jetzt zieht er sie hinüber in eine völlig andere musikalische Kultur und zieht sie damit auch natürlich rüber in eine ganz andere gesellschaftliche Rolle.
Mega spannend.
Ja, und aber in dieser Rolle, das ist wichtig, wenn man zum Beispiel das Künstler wie Kid Rock, die ja auch so White Trash Künstler sind, aber in Videos und in ihrer Rolle sich selber weiter im White Trash auch definieren. Mhm. Und das ist eben das, was dann Eminem, und was finde ich jetzt eine große Leistung ist, er nicht tut. Er suhlt sich nicht in der Rolle, sondern er versucht, diesen Ausweg zu zeigen. Er geht hin in die Popkultur, das macht er bewusst, um einfach auch Wege zu zeigen und zu sagen, es gibt etwas für euch, haltet zusammen. Und das war auch, glaube ich, ein Teil, warum die Jugendkultur so getroffen hat.
Weil er dadurch auch ein Feindbild zum weißen Establishment wurde.
Ja,
oder, ne?
Aber was auch das Problem war, weil wenn du Rezipienten aus dieser aus dieser gesellschaftlichen Gruppe hast, die verstehen natürlich nicht immer die Ironie und den Witz. Ja. Die nehmen natürlich auch so ein Künstler wörtlich, beim Wort. Und der war so groß für die. Und darum ist es nach wie vor immer diskutabel, was Eminem textlich auf diesen Alben macht. Mhm.
Und im Grunde genommen ist er ja quasi, er ist ja wortwörtlich vom Tellerwäscher zum Millionär gekommen. Also er ist ja eine neue Identifikationsfigur für diesen Part der Gesellschaft, für die er quasi wieder der amerikanische Traum sozusagen ist.
Ja. Ich danke euch ganz herzlich. War auch für mich sehr erhellend, diese Folge. Und wenn ihr euch da draußen für noch mehr Rap und auch für Politik interessiert, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch aus der ARD Audiothek.
Cosmo Machiavelli. Was geschieht in der Politik? Was passiert in der Rap-Welt? Machiavelli weiß, was abgeht.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Schnittstelle zu dekodieren. Wir analysieren politische Diskurse
und rücken jeden Reim in den richtigen Kontext. Machiavelli.
Debatten zwischen Cypher und Plenarsaal.
Interviews, Deep Dives, Musik. Nicht nur für Rap-Nerds und Politik-Heads.
Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik mit Jan Kawelke
und Vassili Golot. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.
Cosmo. Machiavelli.